Die richtige Antwort lautet: Als Kreditnehmer bevorzugen Sie den 90-Tage-Kredit. Als Kreditgeber bevorzugen Sie den Tageskredit. Der Grund dafür ist folgender. Wenn Sie jemandem Geld für 90 Tage leihen und der Betreffende geht am 25. Tag pleite, sind Sie in den Arsch gekniffen. Wenn Sie ihm jedoch nur für einen Tag Geld geliehen haben, sind Sie es nicht. Wenn man sich als Kreditnehmer Geld für einen Tag leiht und die Leute am 25. Tag merken, dass man pleite geht, ist man in den Arsch gekniffen, während man mit einem Kredit über 90 Tage vielleicht noch eine Chance hat. Vor 2008 spielte das alles natürlich keine Rolle, schließlich gingen Banken damals nicht in Konkurs. 2008 jedoch hat sich das alles geändert. Der Markt für 90-Tage-Kredite löste sich praktisch in Luft auf, während der Markt für Tageskredite unverändert blieb. Der kleine, graue Billy war anscheinend der einzige in der Londoner City, der geahnt hat, dass das passieren würde. Er wettete schon seit Jahren darauf, dass es passieren würde. Als es dann soweit war, verdiente er in einer einzigen Woche 10 Millionen Dollar. Und danach noch viel mehr. Es stellte sich heraus, dass seine Behauptung, die Weltwirtschaft würde in die Luft fliegen, keine bloße Redensart gewesen war. Er hatte Recht behalten, nachdem er jahrelang ausgelacht worden war. Und ich kann Ihnen sagen, dass er das auch so richtig genoss. Würden Sie das nicht auch? Das Problem ist freilich, dass damit mein Problem nicht gelöst war. Denn diese Wette hatte ich ja nun verpasst. Ich hätte sie 2 Wochen vorher abschließen sollen. Hat erst mal einer 40 Millionen Dollar mit einem Trade abgeräumt, dann ist es vermutlich zu spät. Darauf können Sie wetten. Was also habe ich gemacht? Ich ging zurück zu Venkman. Neben Bill war Venkman der einzige Trader am Desk, der weit mehr verdiente, als er hätte verdienen sollen. Genau genommen war nicht Venkman der zweitprofitabelste Trader am Desk, sondern Hongo, der in dem Jahr genau wie Bill über 100 Millionen Dollar verdienen sollte. Aber Hongo war für den Euro zuständig und Venkman handelte mit den Scandis. Es herrschte eine klare Hierarchie am Desk, wenn es darum ging, welche Books die profitabelsten waren, und die Scandis rangierten da nun mal ganz unten. Wie also konnte Venkman derart viel Geld verdienen? Wenn ich ihn dazu bringen könnte, es mir zu zeigen, dann könnte ich vielleicht auch etwas verdienen. Im unmittelbaren Gefolge der Lehman-Pleite blieb nicht wirklich viel Zeit zum Überlegen. Niemand wollte das Cover-Trading übernehmen, bei all dem Geld, das sie mit ihren eigenen Books verdienten. Und Caleb war ständig in Meetings mit den hohen Tieren, um dafür zu sorgen, dass jeder am Desk sein Geld bekommen würde. Deshalb war ich die meiste Zeit mit Cover-Trading beschäftigt. Ab November jedoch beruhigten sich die Märkte ein wenig und Caleb kam zurück an den Desk. Das bedeutete, dass ich wieder Venkman über die Schulter gucken konnte, der zu diesem Zeitpunkt bereits ein richtiges Vermögen verdient hatte. Es war klar, dass er sich in diesem Jahr unter den Top-Tradern der Bank platzieren würde, obwohl er einer der jüngsten war. Und das stieg ihm langsam, aber sicher zu Kopf. Für mich war das freilich kein Problem. Wann immer Venkman der Kamm schwoll, gab es nur 2 Dinge, die ihm der Rede wert waren: Trading und er selbst. Unsere Interessen deckten sich damit perfekt. Ich fragte Venkman, wie er so viel Geld hatte verdienen können, worauf er mir eine riesige Kalkulationstabelle zeigte, mit der er gearbeitet hatte,